Gastronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 49. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Heute reden wir über die größten Explosionen im Weltall, der Supernova Typ 1a.
Aber davor sehen wir uns wieder an, was sich am Himmel Neues getan hat.
Space News!
Diesmal haben wir ausnahmsweise keine wissenschaftlichen Space News, sondern wir müssen über ein Himmelsphänomen sprechen, das wir normalerweise bei uns in Graz nicht zu Gesicht bekommen. Bei euch in Widersenden ist jetzt mindestens der 2. Februar. Wir nehmen das aber am 21. Jänner auf und vorgestern am 19. spät in der Nacht zwischen 10 und 11 in der Nacht war am Himmel da Wahnsinn los. Es waren bis ganz weit in den Süden Polarlichter zu sehen, Aurora Borealis. Ich habe Bilder in der Nähe von Graz gesehen, aufgenommen vom Schöckl mit der Webcam. Ich werde das auch noch verlinken in den Shownotes, wo man diese Polarlichter in Rot und auch in Grün über den Himmel wabernd wirklich sehen kann. Und normalerweise muss man ja weit in den Norden reisen, um solche Polarlichter zu sehen. Ihr werdet vom 19. Jänner, wenn ihr sucht, ganz viele Webcam-Bilder oder Fotos sehen von sehr, sehr beeindruckenden Polarlichtern, die eben, ja, weit im Süden, also viel weiter südlich als normalerweise zu sehen sind. Und da müssen wir natürlich kurz ja auch über diese Polarlichter reden. Wir haben ja schon öfter die Polarlichter als Thema in Folgen gehabt. Ich habe mal nachgeschaut, schon in der Folge 13, 15, 16 und 27 ist es um Polarlichter gegangen. Die Folgen 15 und 16 war von einem Vortrag von der Frau Professor Temmer am Kepler-Teleskop-Treffen. Der ist zum Großteil auf Englisch, aber da habe ich ja trotzdem auch auf Deutsch übersetzt. Und auch in den Shownotes findet ihr bei diesen Folgen sehr viele Infos zu Polarlichter. Aber schauen wir mal, was ihr noch wisst zum Thema Polarlichter. Was sind denn Polarlichter und wie entstehen sie?
Wenn die Sonne Solar Flares auslässt, dann eventuell reicht das zu unserer Erde.
Naja, da gibt es einen großen Ausbruch auf der Sonne, da wird ein Haufen Zeug mit in den Weltall geschleudert und der trifft dann auf das Magnetfeld von unserer Erde. Das ist so der Schutzmantel, kann man sich wie einen Regenschirm vorstellen, der uns schützt, aber wenn was draufkommt, wird es trotzdem ein bisschen verbogen. Dadurch, dass es verbogen wird, entsteht so ein bisschen elektrische Ladungen. Und diese elektrischen Ladungen, die von den Magnetfeldern ausgelöst werden, stoßen mit diesen Teilen von der Luft zusammen und bringen sie so zum Leuchten.
Da gibt es jetzt verschiedene Farben. Es gibt ja rote Polarlichter, grüne Polarlichter, auch noch violette Polarlichter. Wie entstehen die Farben?
Es hängt einfach von dem Material ab, was da angeregt wird und auch von der Dichte, in der sich dieses Material gerade befindet. Zum Beispiel sind rot und grün einfach Sauerstoff, aber rot ist vor allem der Sauerstoff, der weiter oben ist und der hat dadurch einfach eine geringere Dichte. Grün ist der dichtere Sauerstoff und blau ist dann der Stickstoff.
Ja, und dass Stickstoff dann so weit unten angeregt wird, da haben wir so weit im Süden überhaupt keine Chance, dass wir das beobachten können. Auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess und ja, vielleicht haben wir wieder mal die Gelegenheit, sowas zu sehen. Polarlichter sind ja vor allem dann zu sehen, wenn die Sonnenaktivität noch recht groß ist und am besten so kurz nach dem Maximum der Sonnenaktivität. Die Sonne hat ja in seinem 11-Jahres-Zyklus immer ein bisschen eine andere Aktivität. Alle 11 Jahre gibt es besonders viele Sonnenflecken und immer nachdem es besonders viele Sonnenflecken gegeben hat, ist eben die Chance auf solche ganz starken Ausbrüche, die uns auch erreichen könnten, besonders hoch. Der aktuelle Sonnensturm übrigens, der uns da getroffen hat, der war über 1000 Kilometer pro Sekunde schnell und hat nur etwa 1,5 Tage gebraucht, um diese riesige Strecke von der Sonne bis zu uns zurückzulegen, nämlich diese fast 150 Millionen Kilometer. Und da hat man auch wenig Vorwarnzeit. Es kann nämlich nicht nur schön sein, wenn uns so ein Sonnensturm trifft, das kann auch ein ziemliches Problem werden.
Passieren kann vieles. Bei einer gewissen Stärke können Satelliten Schäden nehmen und auch unser Stromnetz. Denn beim Vorgang, das nennt sich Induktion, bei dem starke Magnetfelder sich verändern, entsteht Strom dort, wo er nicht sein sollte. An Orten in Schaltkreisen in den Satelliten oder bei Trafostationen bei uns hier, was dann zu einem Stromausfall führt oder zu Kommunikationsstörungen und vielem mehr.
Genau, und deswegen muss man, wenn so ein Sonnensturm daherkommt, schauen, dass man eben Satelliten, die da in Gefahr wären, dass man die abschaltet. Oder dass man auch wirklich auf der Erde Trafostationen abschaltet, weil diese Induktion, diese Erzeugung von elektrischen Spannungen über hunderte Kilometer Leitungen ganz schön viel Schaden anrichten könnte. Ja, und die Astronauten und Astronautinnen, die sich auf der Internationalen Raumstation befinden, die müssen auch in einen Schutzraum gehen. Denn das ist auch ganz schön ungesund. Das kann also ziemlich starke Effekte auch in den Körpern der Astronautinnen und Astronauten haben. Also muss man schon schauen. So ein Sonnensturm, so schön er auch uns die Polarlichter erzeugt, so kritisch kann der auch für unsere Technik sein. Aber jetzt gehen wir zu unserem Hauptthema. Wir haben euch die größte Explosion des Universums versprochen, und das sind Supernovae Typ 1a. Wir haben ja in der letzten Folge gesprochen von explodierenden Riesensternen, Sterne, die sehr, sehr schwer sind, mehr als das 10-12-fache der Masse unserer Sonne haben, und diese Sterne sterben ja mit einem gewaltigen Knall, fallen zusammen am Ende ihres Lebens und explodieren dann als Supernova weg, Supernova Typ 2, eine sogenannte hydrodynamische Supernova, ein eigenartiges Wort, aber diese Supernovae sind nicht das hellste, was es gibt. Viel, viel kleinere Objekte können noch eine Supernova machen, die bis zu 10-mal so hell sein kann wie so eine Supernova Typ 2. Und das sind eben diese Supernova Typ 1a. Übrigens, diese Klassifikation, diese Einteilung, welche Art von Supernova das ist, das hat nur mit dem zu tun, welche Farben das man sehen kann, beziehungsweise welche Elemente man in den Spektren diese Explosionen sehen kann. Und in den Supernova Typ 1a gibt es gar keinen Wasserstoff. Also man sieht keine Wasserstofflinien. Da ist irgendeine Explosion, wo Wasserstoff überhaupt keine Rolle spielt. Die Supernova Typ 2, da gibt es auch Linien vom Wasserstoff, da passiert mit dem auch was. Und das war lange ein Rätsel, was kann das sein, wenn Wasserstoff, also mehr als 90% aller Atome im Universum sind Wasserstoff. Und genau bei den hellsten Explosionen, die es gibt, ist offenbar überhaupt kein Wasserstoff dabei. Und man hat eben dann eine Theorie entwickelt, das ist eigentlich immer noch eine Theorie, die aber bei weitem am besten passt, und man nimmt allgemein an, dass diese Explosionen wirklich so entstehen, nämlich es sind explodierende weiße Zwergsterne. So, da müssen wir jetzt einiges dazu erklären, was das heißen soll. Erst einmal, was ist ein weißer Zwerg überhaupt? Und dann, was muss passieren, dass ein weißer Zwergstern explodiert? Ein weißer Zwergstern ist ja eigentlich gar kein Stern in Wirklichkeit, sondern eigentlich ist das eine Sternleiche. Das ist also die tote Endphase von einem Stern.
Ein weißer Zwerg ist ein Stern, der nicht genug Masse hatte, um als Supernova zu enden. Deshalb wirft er seine Hülle ab und es bleibt nur noch der Kern zurück.
Und die Masse, die ein Stern haben müsste, eben, um zur Supernova zu werden, sind eben 10 bis 12 Mal so schwer wie die Sonne. Und dieser weiße Zwergstern, der ist also quasi der brennheiße Kern, der dann übrig bleibt. Und der hat am Anfang Temperaturen von weit über 100.000 Grad an der Oberfläche. Der ist in der Mitte, am Anfang hat er Milliarden von Grad, kann keine Energie mehr erzeugen, aber dadurch, dass er so extrem heiß ist, gibt er immer noch viel Strahlung ab. Die Dinger sind übrigens ziemlich klein. Also dieser Sternkern, der ist nur mehr ungefähr so groß wie die Erde, so in etwa, aber üblicherweise schwerer als die ganze Sonne, also es bleibt ungefähr die Hälfte der Masse vom Stern bleibt in diesem Kern drinnen. Ungefähr die Hälfte der Masse wird abgestoßen. Die andere Hälfte vom Stern ist in dem Kern. Also der weiße Zwerg unserer Sonne wird einmal eine halbe Sonnenmasse haben. So ein sonnenähnlicher Stern hat nämlich bis zum Ende seines Lebens die Hälfte bis drei Viertel seiner Masse in den Weltraum hinaus abgeworfen. Das bildet dann so einen schönen planetarischen Nebel. Der wird also vom sehr, sehr heißen Kern dann noch angeleuchtet, und der Kern, der übrig bleibt, ist eben nur mehr ungefähr erdgroß und maximal 1,4 mal die Masse der Sonne schwer. Wobei es komisch ist, je schwerer so ein weißer Zwerg ist, desto kleiner ist er. Also ein schwerer weißer Zwergstern ist kleiner als ein weniger schwerer. Die werden mit steigender Masse kleiner, weil sie noch stärker zusammengequetscht werden. Und das sind wirklich irre Dinge. Wir haben schon geredet, Größe erdgroß, Masse üblicherweise in etwa so schwer wie die Sonne oder noch schwerer. Wenn man einen Löffel weißen Zwergstern nehmen könnte, also oder sagen wir ein Zuckerwürfel weißer Zwergstern, ein Kubikzentimeter, der wiegt einige 100 Kilo bis 1000 Kilogramm. Weil das ja die Reste von einem Stern sind, der mit seiner Kernfusion, also mit seiner Energieerzeugung fertig ist, ist der ganze Wasserstoff schon weg und die kleineren von den weißen Zwergen, also die, nicht die kleineren, die weniger schweren, die bestehen vor allem aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Das sind alle Sterne, so bis zu 4 Sonnenmassen. Und die Sterne, die schwerer sind, zwischen 4 und 8 Sonnenmassen, da hat der weiße Zwerg andere Materialien, da ist Sauerstoff, Neon und Magnesium drinnen. Weil eben diese sehr massereichen Sterne schon schwerere Elemente erzeugen können. Und der Zustand eines weißen Zwergsterns, der ist komplett eigenartig. Man nennt das auch den 5. Aggregatzustand manchmal. Es gibt ja fest, flüssig, gasförmig. Dann gibt es diesen Plasmazustand von Materialien, wo alles elektrisch geladen ist oder fast alles. Also Sterne sind Plasmabälle, die sind in diesem Plasmazustand. Und das ist eigentlich noch ein 5. Zustand. Das ist entartete Materie. Klingt komplett irre. Auf Englisch degenerated matter. Und um das zu verstehen, müssen wir uns eigentlich mit Quantenmechanik beschäftigen. Vereinfacht gesagt, durch Quantengesetze kann man Elektronen nicht beliebig dicht zusammenquetschen. Also wenn man Elektronen auf immer engeren Raum bringt, durch einen quantenmechanischen Effekt, kann man Elektronen nicht beliebig dicht aneinander bringen. Das Zusammendrücken dieses Kerns wird durch diesen Druck der entarteten Elektronen gestoppt. Und so ein entartetes Elektronengas hat komplett schräge Eigenschaften. Vor allem hat es die Eigenschaft, dass es, wenn man die Temperatur erhöht, dass mit dem Gas nichts passiert. Also es wird nicht dünner, es wird nicht dichter. Normalerweise, wenn man ein Gas erhitzt, dehnt sich sehr aus und wird ein bisschen dünner. Wenn man ein Gas abkühlt, wird es ein bisschen dichter oder umgekehrt. Wenn man ein Gas zusammendrückt, dann wird es heißer oder wenn es auseinandergeht, wird es weniger heiß. All das passiert mit einem weißen Zwergstern nicht. Der hat seine Größe nur aufgrund seiner Masse. Und die Temperatur ist völlig wurscht. Der ändert also seine Größe und Dichte nicht mit der Temperatur. Und das hat ganz schräge Effekte, weil eben der irgendeine Temperatur haben kann, weil der dann im Inneren auch sehr, sehr heiß werden könnte. Und jetzt müssen wir schauen, was passieren kann, dass so ein komisches Objekt aus entarteter Materie, so ein weißer Zwergstern, explodieren kann. Das Ganze startet bei etwas besonderen Sternsystemen. Wir brauchen mindestens ein Doppelsternsystem, 2 Sterne. Und die müssen sich ziemlich dicht umkreisen. Zumindest muss es einen Moment geben bei ihrer Bewegung, wo sich die beiden Sterne sehr, sehr nahe kommen. Normalerweise sind 2 solche Sterne nicht perfekt gleich alt. Und es müssen eben ja 2 eher so sonnenähnliche Sterne sein, sonst funktioniert es auch nicht. Also sonnenähnliche Sterne, da meine ich alles von einer Masse von mehr als einer halben Sonnenmasse. Das sind K-Sterne heißen die, bis hinauf zu maximal 8 Sonnenmassen. Also die, die noch nicht in einer Supernova selber explodieren können. Jetzt sind die nicht ganz gleich alt. Der schwerere Stern, der mehr Masse hat, der lebt jetzt weniger lange. Das haben wir ja letztes Mal schon besprochen in der Folge 48 und wird im Laufe seiner Entwicklung zu einem roten Riesenstern. Wenn der jetzt zu einem roten Riesenstern wird, dann wächst praktisch die Hülle so weit an, dass manchmal der andere Stern, der dieser Hülle sehr nahe kommt oder sogar durchtaucht und was von diesen Gasen, die der andere Stern abstößt, aufsammelt und dabei selber auch etwas schwerer wird. Aber diese Entwicklung dieses roten Riesens läuft sonst ab, wie es auch bei einem Einzelstern wäre. Also der stößt die äußere Hülle ab. In der Mitte bleibt ein weißer Zwergstern über. Nur hat er jetzt seinem Partnerstern einen großen Haufen Zeug so hinübergeschoben. Eine Zeit lang ist dann noch wirklich so eine Scheibe aus Gas um diese Sterne herum, beziehungsweise hüllt diese beiden Sterne ein. Die verschwindet dann allmählich und dann ist erstmal wieder Ruhe. Aber der zweite Stern, der vorher ein normales Leben geführt hat, der hat jetzt mehr Masse gekriegt. Auf den ist ja was draufgefallen und das hat jetzt seine Lebensdauer verkürzt. Der andere hat dadurch Gas draufbekommen, weil ja die eine gemeinsame Gashülle hatten und der hat einiges von dem Gas aufgesammelt. Gut, also mehr Masse bekommen und dadurch lebt er auch kürzer und wird sich dann schneller als es sonst gewesen wäre, selber auch zu einem roten Riesenstern entwickeln. Und jetzt wird's spannend, denn der weiße Zwergstern, der ist ja jetzt zwar viel kleiner als der Stern, der jetzt zum roten Riesen wird, aber ziemlich nahe. Wenn sich der zweite Stern jetzt also auch zum roten Riesen aufbläht, dann fällt viel von dieser Hülle auf den weißen Zwergstern hinunter. Also der Wasserstoff, den der zweite Stern in seiner Hülle hat, der fällt jetzt auf den weißen Zwerg drauf. Und der weiße Zwerg ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich immer noch recht leuchtkräftig. Das passiert ja relativ kosmisch gesehen schnell hintereinander. Wenn sich genug Wasserstoff da auf der Oberfläche angesammelt hat, dann kann das eine Kernfusion auf der Oberfläche des weißen Zwergs zünden und schon einmal weg explodieren. Das wäre eine sogenannte Nova. Also das, was mit diesem T. Corona Borealis hätte passieren sollen und vermutlich im Lauf vom Jahr 2026 mal passieren wird. Das ist dann ein Ausbruch, der auf der Oberfläche des weißen Zwergs stattfindet, der ihn nicht zerstört, der aber ein Lichtausbruch ist, der ein paar tausendmal so hell ist wie der weiße Zwerg eigentlich selber. Jetzt aber kann es passieren, dass allmählich so viel mehr Masse auf den weißen Zwerg draufkommt, dass er eine berühmte Grenze überschreitet, nämlich die Chandrasekhar-Grenze. Benannt nach einem indischen Astronomen, der sehr berühmt geworden ist, nämlich Subramanian Chandrasekhar. Der hat ja auch eine sehr coole Geschichte, der Subramanian Chandrasekhar, der herausgefunden hat, dass ein weißer Zwerg eben nicht schwerer werden kann als 1,4 Sonnenmassen ungefähr. Und zwar, das hat er herausgefunden mit 19 Jahren. Chandrasekhar war ein indischer, genau genommen ein tamilischer Student zu dem Zeitpunkt, als einer sehr bekannten und sehr erfolgreichen Mathematiker- und Physikerfamilie. Chandrasekhar ist eben mit 19 Jahren auf einem Schiff gewesen, auf der Reise nach England, weil er ein Stipendium bekommen hat für ein Studium an einer englischen Universität. Damals hat er Indien zum britischen Empire gehört. Und seine Reise war jetzt relativ langweilig. Also 18 Tage war man da am Schiff, es gab nichts zu tun. Er war in seiner Kabine und hat sich mit seinen Büchern beschäftigt, die er mit hatte.
Da war ja dieser Pauli-Effekt, oder? Der da die zusammengehalten hat, dass sie nicht weiter zusammengehen können, oder?
Das ist genau der Grund, warum ein weißer Zwerg nicht weiter zusammenfällt, ja?
Und hat er dann nicht gesagt, dass ab einer gewissen Masse das dann aber nicht mehr geht und der trotzdem zusammenfällt?
Und genau das hat er berechnet mit einer komplizierten quantenmechanischen Rechnung mit der Pauli-Dirac-Statistik im Laufe seiner Seereise. Und wie er dann angekommen ist, hat er weiter an dieser Idee gearbeitet, weiter ausgearbeitet. Und darum ist diese Massengrenze dann wirklich nach ihm benannt worden, Chandrasekhar-Grenze. Obwohl berühmte Astronomen an dieser Uni in England, wo er dann war, die haben das einfach nicht geglaubt. Also Arthur Eddington, auch ein sehr, sehr berühmter britischer Astronom, der ist berühmt geworden, weil er die Relativitätstheorie nachgewiesen hat, der war der totale Gegner dieser Theorie, dass weiße Zwerge eben nur diese Masse haben können und hat versucht sogar Chandrasekhar lächerlich zu machen. Der ist dann sogar weggegangen. Der ist 1937 weg von England nach Chicago an die Universität und hat dort weitergearbeitet, weil das mit Arthur Eddington überhaupt nicht funktioniert hat, an einer gleichen Uni zu arbeiten. Keine schlechte Idee, weil dann ist ja bald der Zweite Weltkrieg losgebrochen und da hat in Chicago natürlich etwas mehr Ruhe gehabt als in England, wo ja doch auch einiges vom Krieg zu spüren war. Ja, also es gibt diese Grenze. Wenn diese Grenze überschritten wird, reicht dieser Entartungsdruck in diesem weißen Zwergstern nicht mehr aus, damit der stabil sein kann. Und dann passiert was extrem Irres. Genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Grenze überschritten wird, bricht dieser weiße Zwerg schlagartig zusammen. Das dauert nur wenige Sekunden. Unter anderen Bedingungen würde ja, wenn ein Gasball zusammenbricht, würde man sagen, gut, dann erhöht sich ja die Temperatur und dann entsteht immer mehr Gegendruck. Aber nicht bei einem weißen Zwergstern, weil der hat diese entartete Materie, eine Veränderung des Drucks oder eine Veränderung der Temperatur, die beeinflussen sich gegenseitig nicht. Das heißt, ein weißer Zwergstern kann zu diesem Zeitpunkt völlig haltlos ineinander stürzen. Das, was passiert ist, dass sich alle Atomkerne wahnsinnig nahe kommen mit extrem hohen Geschwindigkeiten durch diesen schlagartigen Zusammenbruch. Und mehr oder minder im ganzen weißen Zwergstern passieren gleichzeitig Fusionsprozesse bis zum Maximum, wo Fusionsprozesse überhaupt noch Energie hergeben können. Das heißt, innerhalb weniger Sekunden wird aus allem, aus dem der weiße Zwerg besteht, egal ob das jetzt Sauerstoff und Kohlenstoff ist oder ob das eben auch mit Neon und Magnesium ist, es schlagartig wird alles zu Eisen und Nickel. Zu den schwersten Elementen, die man mit Fusion erzeugen kann. Und dabei werden Unmengen an Energie frei. Und es gibt so Modellierungen, wie so ein weißer Zwergstern explodiert. Ich werde eine solche Modellierung verlinken. Das sieht unglaublich cool aus. Der beginnt in der Mitte nach außen zu explodieren. Nur eine Röhre entlang. Dann gibt es extrem heiße Bahnen von Fusionsprodukten rund um diesen weißen Zwergstern herum, dann beginnt er auf der anderen Seite von außen zu fusionieren und dann umgreift das den ganzen Körper des weißen Zwergs und er fliegt restlos auseinander. Also da bleibt nichts mehr über. Beim letzten Mal, bei der Supernova Typ 2 aus der letzten Folge, da ist ja innen so ein Neutronenstern übergeblieben oder auch ein schwarzes Loch. Jetzt bleibt nichts mehr über. Alles an Materie dieses weißen Zwergs explodiert komplett weg und wird mehr oder minder komplett zu Eisen und Nickel. Und darum ist auch diese Explosion so übermäßig hell, weil eben die gesamte Masse umgewandelt wird. Und das wirklich in einem Moment. Ein gewisses Nachleuchten gibt es natürlich auch bei der Supernova 1a, so wie beim letzten Mal, weil da auch radioaktive Metalle entstehen, also radioaktives Nickel, das dann erst in zwei Schritten wieder zu Eisen zerfällt und so die Leuchtdauer dieser Supernova etwas verlängert. Aber das war's dann schon. Da verflüchtigen sich dann alle Materialien, die sich gebildet haben, also im Grunde lauter Eisen. Und das ist auch der Grund dafür, warum eines der häufigsten Elemente in unserem Universum Eisen ist. Weil eben solche Supernova 1a gewaltige Mengen an Eisen erzeugen.
Aber fliegt das Eisen dann durch die Luft irgendwo hin oder bleibt das auf einem Platz?
Also Luft haben wir natürlich wenig im Weltraum.
Das Vakuum.
Also das Eisen? Die Eisenkerne fliegen dann durch das Vakuum. Das breitet sich aus, reichert irgendwo wieder andere interstellare Wolken an und die nächste Generation an Sternen enthält dann mehr Eisen. Ist also wieder metallreicher. Und so wird aus dieser Explosion eines weißen Zwergs dann irgendwann wieder mal die Grundlage geschaffen, vielleicht für einen neuen Stern.
Und was passiert mit dem zweiten Stern? Fliegt er einfach weg?
Ja, also der wird weggeschleudert, der wird tatsächlich nicht zerstört, sondern Sterne halten ganz schön viel aus, der wird dann weggeschleudert.
Aber kann es sein, dass er dann einfach in irgendeinen anderen Stern reinfliegt, so?
Das ist extrem unwahrscheinlich, weil der Weltraum ist so leer. Sterne stoßen normalerweise nicht zusammen. Es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo Sterne zusammenstoßen, nur da, wo Sterne extrem dicht stehen. Das ist erst einmal in den Zentren von Galaxien, im Bulge. Oder in Kugelsternhaufen. Da gibt es solche Sachen, wo dann zwei ältere Sterne zusammenstoßen, gemeinsam einen schwereren bilden, der dann aber auch heißer werden kann. Und man nennt das dann einen blauen Nachzügler, einen Blue Straggler. Aber das ist wirklich ein extrem, extrem seltenes Ereignis. Übrigens, alles, was ich bisher erzählt habe, beschreibt das weithin seit Jahrzehnten anerkannte Standardmodell zur Entstehung von Supernovae Typ 1a. Allerdings In den letzten Jahren ist dieses Modell ein bisschen ins Wanken gekommen, weil Supernovae 1a doch in der Helligkeit viel verschiedener sind, als es dieses Modell erlauben würde. Da würde ja ein weißer Zwerg immer genau mit der gleichen Masse explodieren, wenn er eben diese 1,44 Sonnenmassen erreicht hat. Tatsächlich misst man aber mehrere verschiedene Typen von Supernovae 1a, die auch etwas verschieden hell sind. Und mittlerweile spricht man von mehreren möglichen Szenarien, wie diese Art von Supernova erzeugt werden kann. Und das Standardmodell mit dieser Chandrasekhar-Grenze, das ist mittlerweile nicht mehr das Modell, von dem man glaubt, dass es die meisten Supernova 1a erzeugt, sondern nur für so 20-30% der Supernova-Explosionen verantwortlich ist. Deutlich häufiger dürfte es sein, dass nicht ein weißer Zwerg und ein roter Riesenstern beteiligt sind, sondern zwei weiße Zwergsterne. Da gibt es im Detail dann noch verschiedene Szenarien, wie das ablaufen kann. Die können langsam zusammenstoßen, schneller zusammenstoßen oder überhaupt direkt kollidieren. Es kann eine Art Doppelexplosion geben, wo erst eine äußere Hülle explodiert, das Innere zusammendrückt und dann in der Folge erst dadurch eine Supernova erzeugt. Das geht dann auch schon unter dieser Chandrasekhar-Masse von 1,44 Sonnenmassen. Also das ist momentan ein Forschungsbereich, wo es ganz schön umgeht und wo nicht zuletzt die Kosmologen recht gespannt sind, was dabei im Endeffekt rauskommt. Denn Supernovae Typ 1a sind ja sehr wichtig für die Entfernungsbestimmungen im Weltraum. Das sind ja ganz, ganz wichtige Standardkerzen, also Standardhelligkeiten. Man glaubte lange zu wissen, wie hell die absolut sind und hat eben, wenn man weiß, wie hell etwas ist, gut darauf zurückrechnen können, wie weit es weg ist. Und deswegen sind Supernovae 1a ganz, ganz wichtig für die Entfernungsbestimmungen und auch für solche Dinge wie, wie schnell dehnt sich unser Universum aus. Also da wird es wohl in Zukunft einiges an, sagen wir, Korrekturfaktoren geben. Das heißt jetzt nicht, dass Supernova 1a nicht mehr brauchbar sind als Standardkerzen und jetzt uns nichts mehr über Entfernungen sagen können, aber man wird doch genauer hinschauen müssen, wie sie genau entstanden sind. Ob klassisch durch Überschreiten der Chandrasekhar-Masse oder eben durch verschiedene Arten von Kollisionen von weißen Zwergsternen, die, so wie es scheint, eigentlich der häufigste Fall dieser Art von Supernova sind. So, aber wir schreiten jetzt einmal zum nächsten Punkt weiter.
Das Kepler Astrolexikon.
So, wer zieht heute? Oskar.
Sternschnuppe.
Was ist eine Sternschnuppe?
Eine Sternschnuppe ist ein fliegendes Ding, das durch den Himmel rauscht, sozusagen, ja.
Ein Komet, der in der Erdatmosphäre verglüht.
So ein Ding, das in die Atmosphäre fliegt und hell wird dann.
Und damit sind die häufigsten Verwechslungsmöglichkeiten auch schon genannt, weil oft Kometen und Sternschnuppen verwechselt werden, obwohl sie eigentlich sehr, sehr verschiedene Dinge sind, aber trotzdem was miteinander zu tun haben. Also, genau genommen ist es so. Sternschnuppen, genannt auch Meteore, sind die Leuchterscheinungen, die wir sehen, wenn kleine Staubkörnchen in die Erdatmosphäre reinfallen vom Weltraum aus. Die sind wirklich winzig klein. Also wir sehen schon Staubkörnchen, die wenige Millimeter groß sind. Und wenn so ein Brocken einen Zentimeter hat, dann ergibt das schon einen sogenannten Boliden, also einen Feuerball, eine sehr, sehr helle Leuchterscheinung. Warum ist das so? Weil die so wahnsinnig schnell sind, mit einigen 10 Kilometer pro Sekunde, dass die Luft beim Reinstürzen so stark erhitzen können, dass sie eben die Luft zum Leuchten bringen, durch diesen starken Zusammenstoß im Grunde. Und das ist diese Leuchterscheinung, die Sternschnuppen machen können. Das sind wirklich nur winzige Staubkörner. Wo kommen die her? So, da sind wir jetzt bei den Kometen. Die sind meistens die Bröselreste, die Kometen hinterlassen. Denn Kometen zerbröseln auf der Bahn rund um die Sonne, den Kometen, sind sowas wie schmutzige Schneebälle, schneeige Dreckbälle, die von sehr, sehr weit außerhalb des Sonnensystems kommen. Und wenn die der Sonne zu nahe kommen, dann zerbröseln die und ziehen so einen Staubschweif nach. Der Staubschweif zeigt ja nicht immer weg von der Sonne, weil die Sonne schiebt diesen Staub- und Gasschweif weg vom Kometenkern. Der Komet verschwindet dann irgendwann wieder, aber diese ganze Spur an kleinen Bröckchen, die bleibt sozusagen im Weltraum hängen. Und wenn die Erde durch so einen Staubbröckelhaufen durchfliegt, dann fallen relativ viele dieser Bröckchen auf die Erdatmosphäre runter und können eben dann diese Sternschnuppen erzeugen. Also Sternschnuppen sind keine Kometen, aber haben was mit den Kometen zu tun.
Und das war jetzt die 49. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du unseren Podcast gehört hast und würden uns freuen, wenn du einen freundlichen Kommentar hinterlässt oder unseren Podcast weiterempfiehlst.
Und wir freuen uns auch immer über Abos und gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst.
Weiteres Material zum Thema unserer Folgen findest du auf unserer Webseite www.keplersternwarte.at. Unter dem Menüpunkt Podcast, Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Kepler Sternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Skies. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Verpasst nicht unsere nächste Folge, in der es geht, wie verrückt Astronomie ist.
Und damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.